Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Enthüllungen im Sport. Da geht es oft um Doping, das Einnehmen unerlaubter Substanzen, die Manipulation des eigenen Körpers, um die Leistungen zu pimpen. Nicht bei diesen Enthüllungen.
Die neuen Ergebnisse der Football Leagues Recherchen sorgen für Aufsehen.
Die Enthüllungen kamen für Ronaldo zum schlechtesten Zeitpunkt. Ausgerechnet am Tag des Clásico. An diesem Tag machten die Steuervorwürfe die Runde.
Rui Pinto, Gesicht hinter der Enthüllungsplattform Football Leagues, droht eine Gefängnisstrafe.
Im Dezember 2016 ging das alles los. Football Leaks, das Nachrichtenmagazin der Spiegel, sprach vom größten Leak in der Geschichte des Sports. Über 3 Terabyte Daten, darunter Originalverträge mit geheimen Absprachen, Beweise, wie korrupt das System Spitzenfußball angeblich ist, Unterlagen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, belegen, dass zum Beispiel Superstars wie Messi, Ronaldo, Özil Steuer hinterzogen haben, dass Vereine wie Manchester City, der FC Barcelona oder Paris Saint-Germain dubiose Geschäfte machen, Spieler ausgebeutet werden. Und der Informant Rui Pinto, der hat das alles ans Licht gebracht, auch seine Rolle äußerst fragwürdig. Momentan sitzt er in Untersuchungshaft in Portugal. Über all das habe ich mit Raphael Buschmann gesprochen, der die Enthüllung mitgeleitet hat, denn die Enthüllungen gehen auch weiter. Football Leagues 2, das Buch ist jetzt draußen und Raphael Buschmann ist einer der Spiegeljournalisten, der die Daten auswertet und direkten Kontakt mit Rui Pinto hat. Ich wollte erstmal von Raphael wissen, ob es aufgrund der Enthüllungen schon jetzt Veränderungen in der Fußballwelt gibt, ob da schon was festzustellen ist.
Es gibt bestimmte Punkte, die man feststellen kann, und das ist beispielsweise die Bildrechte-Transfers, so wie wir sie noch im Jahr 2016 gekannt haben, die zu einem riesigen Loch für Steuerflüchtlinge und Steuerbetrüger gesorgt haben, dass diese so nicht mehr stattfinden. Wir stellen fest, dass bei den Vermittlungen, bei den Beraterzahlungen extreme Vorsicht im Moment herrscht und die Verbände auch deutlich mehr drauf gucken. Aber wenn man eine grundsätzliche Veränderung haben möchte, dass man sagt, die Kultur in diesem Business hat sich verändert, da muss ich sagen, da wird die Branche noch deutlich mehr in Verantwortung gezogen werden müssen in den kommenden Jahren, weil diese Veränderung, die hat einfach so noch nicht stattgefunden.
Vielleicht ist die Branche auch ein bisschen resistent dem gegenüber. Wenn man das Buch liest und jetzt auch das zweite Buch von euch, dann schüttelt man wirklich sehr oft den Kopf. Bei welcher Geschichte hast du denn am meisten den Kopf geschüttelt? Was hat dich emotional am meisten aufgewühlt?
Emotional wahrscheinlich in der Tat die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo, weil ich selten einen Fall gesehen habe, der auf so vielen Dokumenten basiert. Wir haben ein Schriftstück gefunden, bei dem ein Anwalt von Ronaldo offenbar eine Aussage von Cristiano Ronaldo protokolliert hat zu der Nacht, in der Cristiano Ronaldo sagt, dass Cristiano Mayorga mehrfach Stop and No gesagt hat, er trotzdem weitergemacht hat. Cristiano Ronaldo hat bis heute die Vorwürfe bestritten, dass es dort keinen öffentlichen strafrechtlichen Prozess gegeben hat, der sich damit beschäftigt. Das ist etwas, was mich nachhaltig auch verstört, weil ich glaube, dass das der Öffentlichkeit hätte zugänglich gemacht werden müssen. Das ist so die emotionale Ebene. Daneben gibt es aber noch ganz viele andere Punkte in den Football Leagues, die mich bis heute nicht loslassen, sei es der illegale Handel mit Minderjährigen, sei es die Transfersumme von über 380 Millionen der UEFA an den ukrainischen Verband, die aber nicht beim ukrainischen Verband ad hoc gelandet sind, sondern erstmal über eine Steueroase gegangen sind und diese Briefkastenfirma gehörte einem Oligarchen. Da muss man erstmal drauf kommen, dass ein Dachverband an einen Oligarchen 380 Millionen über 10 Jahre zahlt. So, das sind so Punkte, dass selbst mit etwas Abstand, den ich jetzt versuche zumindest zu entwickeln zu den Veröffentlichungen, fällt es mir schwer, so etwas nachzuvollziehen.
Gibt es denn bei dir so eine Art Ranking, dass du sagst, aus den ganzen Enthüllungen, ist das wirklich die wichtigste Erkenntnis?
Na, die wichtigste Erkenntnis ist für mich nach all diesen Enthüllungen, nach all den Daten, dass wir feststellen, dass die Fußballbranche sich nicht selbst überlassen werden darf. Es braucht Staatsanwaltschaften, es braucht den Blick von außen, es braucht auch politischen Druck auf den Fußball, damit sich die Kultur dieses Sports in Zukunft ändert.
Die Daten, die ihr jetzt bekommen habt, die zeigen wirklich diese unschöne Seite des Fußballs auf. Sie sind aber auf der anderen Seite ja auch illegal besorgt worden. Wie habt ihr denn die Echtheit überprüft oder wie überprüft ihr die immer noch?
Also unser Jurist würde jetzt sagen, mutmaßlich illegal erworben, weil es noch keinen endgültigen Rechtsspruch dazu gibt, woher diese Daten tatsächlich kommen. Wir selbst haben natürlich immer für uns eine Regel befolgt, in der wir gesagt haben, wir trennen den Informanten von der Information. Das heißt, für uns war jetzt nicht maßgeblich, woher die Daten kommen, weil wir gesagt haben, wenn die Daten so relevant sind und eine so gesellschaftliche Höhe haben, dass wir über sie schreiben müssen, dann geht es eben am Ende nur um das Dokument. Die Prüfung dieser Dokumente, das war wirklich schon ein ganz schöner Ritt, in dem wir versucht haben, Zeitstränge gegenzuchecken, Firmen miteinander zu vergleichen, Eintragungen von Firmen miteinander zu vergleichen. Mhm. Aber der letzte Schritt war eben auch der, dass wir auf die Leute zugegangen sind. Wir haben die Menschen befragt und ihnen die Möglichkeit gegeben, etwas dazu zu sagen und haben bis heute nicht ein einziges Dokument gefunden, von dem wir sagen würden, dass es in der Tat gefälscht war oder manipuliert war oder sonst.
Der große Aufschrei ist ja mehr oder weniger ausgeblieben, so wie du das sagst. Du sagst, das System müsste vielleicht nochmal verändert werden. Frustriert dich das?
Nee, mich frustriert es insofern nicht, weil ich als investigativer Journalist versuche, mich so weit wie möglich davon freizumachen. Unsere Aufgabe ist eine andere. Wir stellen der Öffentlichkeit die Information zur Verfügung und überlassen der Öffentlichkeit und der Gesellschaft dann auch ihre eigene Handhabe, mit diesen Informationen umzugehen.
Und wie gehst du mit der Kritik um, die es auf die Enthüllung gab und die es auch speziell an euren Büchern gibt, in dem Leute eben sagen, ihr macht den Fußball damit kaputt?
Genau, das Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen den Fußball ja zu schützen und versuchen ihm die Glaubwürdigkeit zu erhalten, indem wir die Leute, die ihn so dermaßen beschädigen, in die Öffentlichkeit ziehen und auch zur Verantwortung versuchen zu ziehen.
Raphael, lass mal gucken jetzt auf das zweite Buch, Football Leaks 2. Die Enthüllungen gehen ja bei euch noch weiter. Gibt es da noch so viel, was noch nicht ans Licht gekommen ist? Oder seid ihr jetzt dann auch irgendwann mal fertig und sagt, diese knapp 3 Terabyte Daten, das jetzt wirklich, da sind die Highlights im Endeffekt raus. Jetzt handelt es sich nur noch um irgendwie, weiß ich nicht, gute kleine Delikte sind auch Delikte, aber es gibt jetzt nicht mehr so den großen Aufschrei?
Ich wage das nicht mehr zu prognostizieren, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, jetzt ist doch langsam auch mal gut, jetzt haben wir schon vieles daraus gesichtet, kam irgendeine Geschichte um die Ecke, die uns alle vollkommen überrascht hat, irgendein Dokument, das wir übersehen haben, über das wir nicht vorher gestolpert sind. Das ist in der Natur der Sache, weil es über 70 Millionen Dokumente sind. Das ist halt eine Puzzlei.
Absolut. Lass uns mal bei einer Sache bleiben, die ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden habe, aber es geht um England und illegale Ligen, wo Menschen oder junge Talente kicken, aber eigentlich nicht offiziell Fußball spielen. Wie geht man da vor? Was ist die Story?
Wahrscheinlich eine der verwirrendsten Geschichten, die wir jemals in diesem Datensatz gefunden haben, weil es am Ende darum geht, dass nach FIFA-Regularien normalerweise minderjährige Spieler nicht das Land wechseln dürfen, nur zum Zweck des Fußballspielens. Also wenn sie das Land wechseln, müssten auch ihre Eltern in dem anderen Land irgendeiner Arbeit nachgehen oder sie müssten aufgrund des Wechsels der Eltern quasi mitgehen. Mhm. So, die Vereine wollen das natürlich aushebeln, weil sie die Spieler frühzeitig sich sichern, um sie auszubilden. Was machen also diese lustigen Vereine? Die kommen auf die Idee, wir machen uns eine eigene Liga, abseits der normalen Verbandsregeln. Wir verstecken diese Spieler über Jahre, indem wir sie nicht in offiziellen Wettbewerben starten lassen, sondern in inoffiziellen Wettbewerben von inoffiziellen Chelsea-Mannschaften oder Manchester City-Mannschaften.
Das sind aber normale Ligen, die auch jede Zuschauerin, jeder Zuschauer, da kann ich Sonntag oder Samstag hingehen und mir ein Spiel angucken?
Ja, nur sind sie nirgendwo gemeldet.
Und ich weiß aber, was da passiert auf dem Platz, oder ist das auch völlig Rätsel?
Na, man weiß halt nicht, wer da gerade spielt, weil natürlich auch die Spieler nicht gemeldet sind. Teilweise 14-Jährige bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht einmal ein Punktspiel machen, sondern halt 4 Jahre lang außerhalb der Öffentlichkeit Fußball spielen gegen andere Mannschaften und dann nach 4 Jahren aber auftreten und klar wird, dass diese Spieler irgendwo vorher gespielt haben müssen, die aber sie einfach nicht lokalisieren konnten, die nicht wussten, wo sie gespielt haben.
Wer hat davon einen Nachteil?
Na, insbesondere natürlich die Spieler, die durchs Raster fallen. Also die Spieler, die geholt werden, sagen wir mal, es werden 100 Spieler aus Ghana geholt, die in einem solchen System ohne jegliche Aufsichtspflicht eines Verbandes getestet werden. Und von diesen 100 Spielern schaffen es am Ende vielleicht 2 in eine Mannschaft. Was passiert mit den anderen 98? Wo gehen sie hin? Also wo werden sie weiter transferiert? Bleiben sie auf der Straße? Diese Spieler, wenn man ihnen keinen Schutz gibt, wenn man ihnen keine Regularien zur Verfügung stellt, sind sie natürlich den harten Profiteuren dieses Geschäfts, also den Beratern, den Funktionären, vollkommen ausgeliefert.
Und siehst du da irgendein Potenzial, dass die Branche sich verändert? Ich meine, das ist ja im Endeffekt Menschenhandel. Da geht man ja damit um, dass man sagt, okay, man hat hier eine Ware und die wird eben hin und her geschoben. Gibt es da irgendeine Veränderung?
Da gibt es eine Veränderung, weil auch insbesondere durch die von Football Leagues angestoßenen Veröffentlichungen Transfersperren für die großen Vereine stattgefunden haben. Also Manchester City konnte das so halbwegs jetzt gerichtlich bekämpfen oder versucht es immer noch zu bekämpfen. Der FC Chelsea hat aber eine Transfersperre bekommen. Und für diese großen Vereine sind diese Transfersperren natürlich, die tun richtig weh, wenn sie ein Jahr, zwei Jahre nicht einkaufen können für ihre erste Mannschaft. Aber sie finden dann andere Schleichwege, indem sie dann eigene Clubs in den jeweiligen Ländern gründen und eben dort die Spieler versuchen auszubilden und trotzdem dann eben unter dem Radar der großen Verbände bleiben.
Raphael, jetzt könnte man ja sagen, das sind ja alles Beispiele, auch mit dieser illegalen Liga. Das betrifft jetzt Großbritannien, das betrifft jetzt nicht unbedingt die Bundesliga. Ist das denn so? Wie antwortest du drauf?
Dass ich glaube, dass die Bundesliga kein Deut besser oder schlechter ist als alle anderen Ligen, sondern genau den gleichen Schmuh mitmacht wie auch in Spanien oder in England. Die Bundesliga nur so viel Glück hatte, dass in unserem Datensatz relativ wenig deutsches Material vorhanden war. Warum auch immer, trotzdem aus allem, was wir aus der Branche hören und auch aus Gesprächen mit Verantwortlichen hören, glaube ich, dass viele der Sachen, die wir im Ausland gefunden haben, auch in Deutschland genauso betrieben werden.
Lass uns über die vermeintliche Schlüsselperson sprechen, über den Informanten Rui Pinto. Anfang 30. Was würdest du sagen, was bringt so einen Typen dazu, sich mit der ganzen Fußballwelt gleich anzulegen?
Ja, schwierige Frage. Da bin ich fast 4 Jahre in diesem Projekt hinterhergerannt, weil es eine der Kernfragen ist.
Hast du ihn gleich verstanden? Wusstest du gleich, mit was für einer Person du es hier zu tun hast?
0,0. Das war für mich, der war gerade auch, weil er am Anfang sehr verschwiegen war und gar nicht so sehr in einen Austausch über ihn als Person gehen wollte, war das die ersten 1,5 Jahre sehr, sehr schwierig, ihn überhaupt ein bisschen greifbarer zu machen. Was sehr früh klar für mich klar wurde, ist, dass er ein echter Fußballmaniac ist. Also nicht nur ein Fußballromantiker, sondern auch wirklich ein Fußballnerd im positivsten Sinne, der sich im europäischen Fußball in zahlreichen Ligen sehr, sehr gut auskannte, der auch die Beraterstrukturen dahinter kannte und es aus ihm rausplatzte, dass er glaubt, dass diese Branche den Fußball gerade aufrüstet. Und das ist seine Kernmotivation, die er mir immer geschildert hat, dass er gesagt hat, er möchte den Fußball nicht so kaputt gehen lassen, sondern möchte sich dagegen wehren mit den Leuten von Football Leagues, von die er ja auch immer genannt hat, dass er gesagt hat, dass noch weitere Personen mit involviert in dieses Projekt und dass die sich irgendwann im Sommer 2015 zusammengeschlossen haben, um den Fußball zu retten.
Aber man kann ja unmöglich diese ganzen Daten in einem kleinen Team erheben. Also ich meine, über 3 Terabyte. Selbst wenn man die gesammelt hat oder Daten sammelt, kommt man ja nicht auf so einen großen Datensatz. Also die muss man sich ja irgendwo besorgt haben.
Also nur uns wurden ja 3,4 Terabyte übergeben. Nachdem Rui Pinto aber verhaftet wurde und die ungarische Polizei bei ihm ja auch die Festplatten und den Rechner konfisziert hat, war dann die französische Polizei in der Lage oder beziehungsweise die französischen Ermittler in der Lage, ein Duplikat all der Daten anzufertigen, also eine Sicherungskopie zu erzeugen, weil Pinto vorher eben auch mit den französischen Ermittlern schon kooperiert hatte. Und die sind auf einen Gesamtwert von 27 Terabyte gekommen. Aber ich möchte einfach nur die Dimension zeigen, um die es bei Football Leagues ging. Das ist ein so riesiger Datenschatz.
Und du glaubst wirklich, dass Rui Pinto dahinter steckt? Oder hast du eine Vermutung noch, dass da irgendwie ein anderer Strohmann noch im Spiel ist?
Also Pinto selbst sagt, ihm sind die Daten zugespielt worden. Ob das glaubwürdig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie glaubwürdig wäre es, dass er ganz allein dieses Projekt gestemmt hätte?
Ja, überhaupt nicht, klar.
Genau, so. Vor diesen Fragen standen wir aber auch und haben natürlich auch unsere Zweifel an seinen Aussagen, auch an der Aussage, er behauptet ja auch, kein Hacker zu sein.
Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, er ist ein Hacker oder er ist ein Whistleblower?
Ja, bei dieser Fragestellung würde ich sagen, dass es wahrscheinlich im digitalen Zeitalter in Zukunft auf uns auch zukommt, die Frage zu stellen, ob ein Whistleblower nicht auch ein Hacker sein kann.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, Raphael, dann ist es dir ein Stück weit egal, ob diese Person da legal oder illegal dran gekommen ist. Für dich oder für euch zur Auswertung ist im Endeffekt wichtig, was da beschrieben steht. Ja? Das heißt, die Beschaffung ist ja jetzt erstmal außen vor. Ja?
Also die Arbeit des investigativen Journalisten bewegt sich ja immer genau an dieser Stelle. Wenn wir von einem Staatsanwalt, von einem Arzt, von einem Richter, von einem Lehrer irgendwelche Dokumente bekommen, ist das immer eine illegale Weitergabe eines Geheimnisträgers. Das ist ja nichts, was mir irgendjemand zur Verfügung stellt, weil er es darf, sondern er stellt es mir zur Verfügung, weil er einen gesellschaftlichen Notstand sieht oder weil er einen gesellschaftlichen Bedarf sieht, dass diese Dokumente oder diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn jetzt jemand von außen an diese Sachen herangekommen ist, wie auch immer er das getan hat, aber diese Dokumente Dokumente einen solchen Wert für die Gesellschaft haben, dass ich sie veröffentlichen muss, weil wir damit eine Diskussion anregen, die wir jetzt gerade hier auch über den Fußball führen. Und ich glaube, dass wir auf Sicht natürlich auch diese Menschen, die von außen an Informationen herankommen, die einen so großen gesellschaftlichen Wert haben, dass wir diese Menschen schützen müssen.
Jetzt ist er in Untersuchungshaft in Lissabon. Die Anklageschrift gegen ihn fast 200 Seiten. Das ist auch nicht wenig. Ermittler werfen ihm Straftaten in 147 Fällen vor, darunter auch Erpressung. Was ist da noch dabei, weißt du das?
Also wenn man sich die Anklage durchschaut, hören sich 147 Fälle sehr gewaltig an. Wenn man diese 147 Fälle runterreißt, dann ist rund die Hälfte davon ist der Verstoß gegen das Briefgeheimnis, also jetzt ein Straftatbestand, der nicht mit Mord gleichzusetzen ist. Genauso wenig wie der andere Straftatbestand, das ist Cyberkriminalität, die ihm vorgeworfen werden. In der Tat, die versuchte Erpressung ist ein gewaltiger Vorwurf, von dem aber Rui Pinto bis heute sagt, dass er das zurückweist, dass es niemals eine versuchte Erpressung gab und dass auch vor allem niemals Geld geflossen ist, weil er diese Auseinandersetzung mit einem Sportvermarkter frühzeitig abgebrochen hat und seine Version ist, dass er damals von dem Vermarkter hören wollte, wie viel ihm diese Dokumente wert seien, um am Ende beurteilen zu können, ob das, was er an Daten hat, wirklich werthaltig ist. Ob man diese Version glauben möchte oder nicht glauben möchte, ist auch nochmal dahingestellt. Das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich glaube nur persönlich, dass Rui Pinto jetzt seit fast 7 Monaten in Untersuchungshaft sitzt oder jetzt gerade in den 8. Monat geht, davon 6 Monate in kompletter Isolation, weil er keinen Zugang zu irgendwelchen anderen Häftlingen haben konnte. Er war ganz alleine in seiner Zelle. Das ist ein Vorgang, der in Europa wirklich bislang einmalig ist, dass jemand für Cyberkriminalität eine so lange und so rigide, so harte Haftzeit erdulden und erleiden muss.
Weißt du, wann es in dem Prozess gegen ihn weitergeht? Oder beziehungsweise wann der Prozess beginnt?
Es gibt am 12. Dezember die erste Anhörung zu den Vorwürfen aus der Anklageschrift. Und danach wird der Richter entscheiden oder die Richterin entscheiden, wie es in dem Verfahren weitergeht und wann möglicherweise ein Prozess eröffnet werden soll. So wie es heißt, soll noch vor dem Sommer 2020 verhandelt werden.
Du hast einen intensiveren Austausch mit ihm gehabt und weißt auch sicherlich mehr über seine Motivation. Was würdest du sagen jetzt nach den ganzen Erhöhungen und auch nach oder an dem Standpunkt Buch 2 zu den Football Leagues Sachen jetzt, das raus ist? Was glaubst du, was hätte er sich gewünscht, Rui Pinto, mit all dem, was er da zusammengepackt hat?
Also ich bin überzeugt davon, dass er natürlich als Aktivist sich einen deutlich größeren Knall auch bei den Fans erhofft hat, dass er sich Widerstände von Fanseite gewünscht hat, weil er eben auch gesehen hat, dass fast alle der Fangelder, also sei es jetzt für Trikots, für Eintrittskarten, für TV-Abos, dass das natürlich genau in dieses System reinfließt, das am Ende auf irgendwelchen Steueroasen landet. Und dass das nicht passiert ist, führte ja auch dazu, dass er im vergangenen Jahr sich entschlossen hat, neben dem Kontakt zu Medien auch noch eine Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden einzugehen. Also er hat ja dann Kontakt auch mit den französischen Ermittlern aufgenommen und sollte dort eigentlich auch im Februar diesen Jahres ins Zeugenschutzprogramm gehen. 2 Wochen vorher ist dann die Verhaftung in Budapest stattgefunden. Aber daran hat man schon gesehen, dass er eigentlich noch größere Ziele mit diesem Projekt hatte und die strafrechtliche Ebene eben damit auch bedienen wollte.
Aber stellt sich da nicht immer die gleiche Arithmetik ein? Ich kann mich an Gespräche erinnern, die ich hier geführt habe. Da ging es um Schiedsrichtermanipulationen im Basketball, in der NBA oder auch im Football in den Staaten. Da hat man mal kurz drauf geschaut und danach wieder Business as usual gemacht. Die Gefahr gibt es sicherlich bei Football Leagues ja auch, oder?
Genauso wie es sie bei Edward Snowden gibt, der uns allen erklärt hat, wie sehr wir überwacht werden und trotzdem boomt Facebook und trotzdem nutzen wir fast alle unsere Smartphones. Wir stellen ja auch eine gewisse Abnutzung beim Endverbraucher, beim Endkunden, beim Leser fest, der am Ende ja auch nicht genau weiß, was soll er mit all diesen Skandalen anfangen. Deswegen bin ich eigentlich an dem Punkt, an dem ich sage, dass die Informationen zum kritischen Denken führen müssen, zu kritischen Austausch, zu Diskussionen führen müssen, aber dass am Ende der Druck auch auf die Politik entstehen muss, auf die Justiz entstehen muss, damit sich etwas ändert. Sonst werden wir immer wieder uns um das Gleiche herumdrehen, weil wenn wir uns am Kneipentisch darüber unterhalten, ob der Fußball jetzt gesund oder krank ist, wird das am Ende nicht dazu führen, dass auch nur ein Satz davon in der Branche ankommt. Das führt dann eben nur darüber, dass auf Sicht vielleicht Zuschauer wegbleiben und natürlich führt es nur darüber, wenn Zuschauer diese Beschwerden dann auch öffentlich machen.
Football Leagues, die Enthüllung im Profifußball, sie gehen weiter, da kommt noch was, sagt Raphael Buschmann, einer der Autoren und Journalisten, der an der Aufarbeitung der Daten beteiligt ist. Heute haben wir uns mal intensiver diesem Thema
gewidmet, mal nachgehört, wo der Profifußball steht momentan und was die Enthüllungen eigentlich alles gebracht haben.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.